ARD Sounds.
Krass, das bin ich. Und ich habe das einfach geschafft auf die größte Bühne der Welt. Das ist natürlich auch ein Schock zu hören, dass man zu den 2, 3, 4, 5% gehört, die sowas überhaupt überlebt haben. Das wünsche ich einfach jedem, dass man etwas hat, wofür man brennt und wo andere auch sagen, boah, das ist so geil, dass du das machst.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Katrin Marchand ist auf der größten Sportbühne der Welt quasi zu Hause. Sie war als einzige Athletin weltweit bei Olympischen Sommerspielen und bei Paralympics im Sommer und im Winter am Start. Vor 4,5 Jahren hatte sie einen Schlaganfall. Katrin Marchand hat überlebt. Sie hat seitdem Lähmungserscheinungen und Sehstörungen, aber sie hat sich zurückgekämpft ins Leben, auch dank des Leistungssports. In ihrer Küche im Kölner Westen haben wir darüber gesprochen, warum Rudern gar nicht so langweilig ist, warum selbst sie als Ärztin erst nicht glauben konnte, dass sie einen Schlaganfall hatte, warum sie ihr altes Leben nicht zurückhaben möchte, obwohl sie damals noch gesund war, und wie man zufrieden bleibt, auch wenn der Lieblingskäse gerade ausverkauft ist. Katrin Marchand. Danke, dass ich heute bei dir sein darf.
Ja, gerne.
Wir sind hier in deiner Küche. Sehr schön, ganz toller Holztisch, wunderschöne Holzstühle, haben wir schon kurz drüber gesprochen, vom Opa. Und ein wunderschöner Sonnentag in Köln. Wenn du jetzt hier bist, ist das für dich so dein Zufluchtsort, deine Heimat? Du bist ja wahnsinnig viel unterwegs sonst.
Ja, also ich bin schon super viel unterwegs und ich freue mich tatsächlich auch immer, wenn ich einfach zu Hause bin und auch mal in meinem eigenen Bett schlafen kann, weil ich auch durch die Arbeit einfach viel im Krankenhaus schlafe und dann ist es schon immer einfach schön, wenn man so seinen Ort hat, wo man einfach immer zu Hause ist. Und ich würde sagen, ich wohne jetzt seit 8 Jahren in Köln wieder. Seit 10 Jahren sogar. Ich wohne seit 10 Jahren wieder in Köln. Und ist schon auch meine Heimat, ja.
Und wie sieht so dein Alltag jetzt hier aus, an so einem Frühlingstag, wunderschöner Sonnentag hier in Köln?
Also ich habe keinen Alltag. Viele fragen mich immer, was machst du den ganzen Tag? Und es ist immer anders. Also entweder muss ich arbeiten, dann fange ich um 4 Uhr an und mache dann so einen Bereitschaftsdienst im Krankenhaus, wo ich aber auch nachts schlafen kann zum Glück.
Dann würde ich 4 Uhr nachmittags?
Nee, 4 Uhr nachmittags.
Ja, nachmittags. Okay, okay.
Ja. Oh Gott. Dann würde ich halt vormittags trainieren, also rudern, Krafttraining oder auch irgendwas anderes Ausdauermäßiges machen. Heute ist es so, dass ich frei habe. Deswegen ist der Vormittag mit Podcast gefüllt. Und heute Nachmittag werde ich dann rudern gehen. Der Valentin kommt, mein Zweierpartner. Und wir werden bis Sonntag ein bisschen zusammen trainieren. Also heute ist halt so ein Trainingstag quasi. Ja, und ansonsten treffe ich halt auch Freunde und mache halt auch mal gar nichts.
Was machst du jobmäßig in so einem Bereitschaftsdienst? Du bist, glaube ich, Orthopädin, oder?
Also genau genommen bin ich Ärztin, ich habe noch keinen Facharzt. Ich mache meinen Facharzt eigentlich auch für Allgemeinmedizin, aber ich mache gerade Orthopädie. Im Volksmund sagt man, ich bin Orthopädin, aber das bin ich nicht. Es ist so, dass wir viel operieren und ich muss mich halt um die Patienten kümmern, die operiert worden sind. Wir haben ab und zu auch mal ein paar Notfälle, die reinkommen, also was man dann halt kurzfristig sich einmal anguckt, Röntgenbilder macht und ja, Gips oder was auch immer, einen Walker gibt. Das sind so meine Aufgaben da im Krankenhaus und da es unseren Patienten meistens gut geht, ist es nachts halt relativ entspannt und sonst würde ich das auch nicht machen. Also wenn ich nachts arbeiten müsste, dann wäre das der falsche Job für mich.
Wir haben immer einen kleinen Steckbrief über unsere Gastgeberinnen, damit wir alle mitnehmen können und alle ein bisschen besser verstehen, mit wem ich hier gerade spreche. Unser Kollege Conny Kleine, der gräbt sich mal so ein bisschen ins Internet ein und in unsere Archive und das hat er mitgebracht.
Sportschau F. Steckbrief.
Katrin Marchand wurde 1990 in Köln geboren und ist die erste Athletin überhaupt, die sowohl bei Olympischen Spielen als auch bei Paralympischen Sommer- und Winterspielen gestartet ist. Ich weiß, ist erstmal viel. Von vorne. Katrin ist Ruderin. Seitdem sie 14 ist. Familiär bedingt. Und sie ist ziemlich gut. 2011 wird sie U23-Weltmeisterin im Vierer. Es folgen die ganz großen Bühnen. London 2012, Rio 2016. Katrin vertritt Deutschland bei den Olympischen Spielen, während sie parallel Medizin in Bochum studiert und danach als Ärztin in Köln arbeitet. Mit Mitte 20 beendet sie zunächst ihre Profikarriere und arbeitet dann Vollzeit. Danach der Schock. Bei einem gewöhnlichen Spinningkurs erleidet sie einen Schlaganfall mit gerade mal 30 Jahren. Als Ärztin versteht sie sofort, was passiert, und doch verändert dieser Moment alles. Katrin pausiert 8 Monate komplett, geht in die Reha und entscheidet sich danach für den Parasport. Nur 2 Jahre später wird sie im Team Welt- und Europameisterin im Pararudern. Und jetzt wird's richtig crazy. Nach den Paralympics 2024 in Paris sucht sie eine völlig neue Herausforderung. Eine Kölnerin im Wintersport. Warum eigentlich nicht? Sie wechselt vom Ruderboot in die Loipe und startet im Skilanglauf. Ihre Teilnahme an den Paralympischen Winterspielen in Mailand und Cortina wird folgerichtig zu einem sporthistorischen Moment. Das mag Katrin sehr gerne. Den Takt vorgeben, den Spaß in den Vordergrund stellen und Let's Dance. Das kann sie gar nicht leiden. Stillstand, Grenzen im Kopf und wenn Menschen sich selbst unterschätzen. Besondere Eigenschaft? Ihre unglaubliche Resilienz. Und wenn was nicht klappt, dann lässt sie es eben sein. Fun Fact? Mit 10 Jahren dachte Katrin, nur absolute Perfektionisten schaffen es zu Olympia. Und wenn man es einmal dahin geschafft hat, dann ist man richtig krass. Heute hat sie genau das schon 4-mal geschafft. Und zwar in verschiedenen Sportarten. Als erste überhaupt. The Hype is real. Katrin Marchand.
Ja, cool.
Passt?
Ja, die Charaktereigenschaften, die ihr genannt habt, die passen auf jeden Fall, würde ich sagen. Und der Rest hat auch gestimmt, ja.
Schön. Conny hat es gesagt, dir ist, wie es vor noch gar nicht langer Zeit, was gelungen, was keiner anderen Athletin vorher gelungen ist. Du bist bei Olympischen Spielen gestartet als Ruderin und dann als Pararuderin und als Paraski-Langläuferin in Tesero. Klingt das noch so ein bisschen nach, dieses Winter-Event, die Winterspiele in Italien?
Ja, das fühlt sich für mich auch alles surreal an, muss ich sagen. Also ich habe gestern nochmal Videos geschaut von den Rennen aus Mailand und ich dachte halt einfach, krass, das bin ich als Ruderin in einer komplett fremden Sportart und ich habe das einfach geschafft auf die größte Bühne der Welt und bin dort Vierte geworden nach 14 Monaten. Und wenn man sich das mal überlegt, also weil man macht das immer, man setzt sich irgendwie Ziele und dann erreicht man auch irgendwas, also in meinem Fall jetzt halt den 4. Platz. Und dann hat man das ja aber geschafft und dann fühlt sich das irgendwie so erreichbar an irgendwie, als wenn es gar nicht so schwer gewesen wäre. Aber natürlich war das total anspruchsvoll, mich da in eine neue Sportart reinzufuchsen nach dem Schlaganfall. Mit neuen Menschen, neuen Umgebungen, neuen Abläufen, das war unfassbar schwierig. Und dann halt sagen zu können, boah, ich habe das geschafft. Und dann mit der Ergänzung auch noch, das hat noch nie sonst jemand geschafft, an 3 verschiedenen Spielen teilzunehmen, wo ich mir denke, warum eigentlich? Also es ist doch eine schöne Sache. Aber das zeigt ja da einfach nur, wie verrückt das ist.
Du hast es gerade gesagt, ne? Es ist eine total verrückte Sache. Du bist seitdem, also du bist im Fernsehen gewesen. Es gibt eine Doku über dich. Es gibt Beiträge in Zeitungen über dich. Du bist gestern, hast du dich ins Goldene Buch der Stadt Köln eingetragen. Erkennen dich die Leute jetzt auch draußen auf der Straße? Hat sich in Sachen Popularität bei dir irgendwas verändert?
Also ich werde tatsächlich öfters mal von Patienten angesprochen, weil auch mein Name ja relativ einzigartig ist. Eine lustige Situation. Ich hatte halt einfach einen Verbandswechsel gemacht bei einer Patientin und sie guckt die ganze Zeit so auf mein Namensschild. Und ich denke die ganze Zeit, warum guckt sie so auf mein Namensschild? Und dann sagt sie aus dem Nichts heraus, sind Sie Skilangläuferin? Und ich denke so, ich war erst so, nicht bin Ruderin. Und dann dachte ich so, das war eine Woche nach den Spielen so ungefähr. Und dachte ich so, ja krass, stimmt, ich war gerade in Mailand bei den Paralympischen Winterspielen. Und dann hat sie halt nur gesagt, wie beeindruckend sie das alles fand. Und ich dachte so, krass, dass Patienten oder auch Menschen so, jetzt auf der Straße nicht unbedingt, oder die sprechen mich nicht an, ich weiß nicht, vielleicht erkennen sie mich trotzdem, mich erkennen. Und häufig ist auch so, dass Menschen mit mir reden und sich gar nicht mehr vorstellen, weil sie denken, ich würde sie auch kennen, aber ich kenne auch nicht alle Menschen. Und das ist ganz lustig irgendwie, wenn man so plötzlich so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. Ich kenne das ja auch nicht. Also ich bin ja auch nicht so groß geworden. Das ist auch neu für mich.
Das ist so dieser Promi-Faktor, ne? Man denkt so, ja, wieso, ich sehe den noch jeden Abend in meiner Vorabendserie, dann muss der mich doch kennen.
Ich habe auch mal Pastewka zugewunken, weil ich dachte, ach, ich kenne ihn. Und dachte, der kennt mich ja gar nicht. Er hat trotzdem zurückgewunken, der kennt das wahrscheinlich. Aber es war auch so ein Moment halt andersrum, wo ich ihm gewunken habe und ja, er hat sich gefragt, was macht sie da?
Wenn du an Tesero zurückdenkst, was kommt dir so als allererstes in den Sinn?
Also das war ein unfassbar schönes Erlebnis. Also die Paralympics oder die Olympischen Spiele, das ist immer so ein Highlight. Das kann man wirklich nicht beschreiben, was dort passiert. Das ist etwas, das muss man einfach erleben. Also die ganze Stimmung ist einfach unfassbar. Die ganzen Zuschauer, wir haben ja immer mehr Zuschauer als bei jeder Weltmeisterschaft oder Weltcup. Dann auch einfach so das Leben im Dorf. Man ist so in seiner eigenen Welt.
In diesem olympischen Dorf mit den
anderen Athleten. Genau, im olympischen Dorf, ja. Das war jetzt leider relativ klein, weil wir halt nur die Schlangenläufer und die Biathleten waren. Aber das ist einfach, man ist so in seiner eigenen Blase, in seiner eigenen Welt und alles dreht sich nur um diesen Wettkampf. Das ist super schön. Es ist aber dann auch schön, wenn man wieder zu Hause ist und halt merkt, okay, gerade jetzt, ich war ja nach dem 5. Platz eigentlich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich halt dann natürlich in dem Moment gehofft hatte, ich hole Bronze. Oder auch nach dem 10-Kilometer-Rennen. Und dann halt aber wieder nach Hause zu kommen und zu sehen, es ist nur Sport. Es ist halt nicht alles im Leben. Es gibt halt auch viele andere Dinge, die viel wichtiger sind. Aber natürlich ist Sport ja auch mein Beruf, würde ich sagen. Ja. Deswegen ist es mir auch nicht unwichtig, wie ich abschneide oder wie viel Spaß mir das auch macht. Und leider muss ich auch ein bisschen an die schlechten Schneebedingungen denken, die mir dann beim 10-Kilometer-Rennen ein bisschen nicht in die Karten gespielt haben. Aber es ist halt leider im März einfach so, da kann man nicht mit perfektem Schnee rechnen.
Ja, du bist einmal ausgeschieden, weil der Schnee war halt sehr sulzig. Ich bin bei den Olympischen Spielen gewesen, auch in Tesero, da wo die Skilangläufer unterwegs waren und habe diese Loipe gesehen. Ich wäre im Leben nicht diesen Hügel da runtergefahren, den ihr da immer runtergedonnert seid. Ich
fand und das hoch. Schon,
genau.
Das hoch war das Schlimme.
Ja, das stimmt. Ja. Genau. Nach deinem vierten Platz, du hast es gerade selber angesprochen, warst du am Anfang total enttäuscht. Und du hast so darüber gesprochen, dass du so einen Druck verspürt hättest, dass jeder so eine Medaille erwarten würde von dir. Wer erwartet denn diese Medaille? Sind das wirklich andere oder bist du das am Ende? Machst du dir da sehr viel Druck?
Also ich würde sagen, ich habe die Medaille nicht erwartet. Ich habe es natürlich gehofft, dass es... Und ich habe auch immer gesagt, wenn alles passt, dann kann das auch passieren. Bin halt an dem Tag den Berg nicht gut runtergekommen. Die Norwegerin und die Chinesin, die haben mir halt einmal so den Weg abgeschnitten, was aber erlaubt war, weil sie halt halben Schritt vor waren. Das sind halt so Sachen, die halt nicht gestimmt haben. Hätte das alles gestimmt, hätte ich auch Bronze geholt, aber es ist halt einfach so, wie es ist. Und auch der vierte Platz, das weiß ich auch, das ist super gut. Aber natürlich ist man nach dem Rennen, also man läuft durchs Ziel, man kann kurz durchatmen und dann geht man in die Mixzone, wo die ganzen Interviews sind. Und dass man da jetzt noch nicht so sortiert im Kopf ist, das kann man dann vielleicht auch verstehen. Andererseits wollen die Kameras natürlich auch diese Emotionen haben nach dem Rennen.
Das war auch ein tolles Interview.
Ich habe ein gutes Rennen gemacht. Das war das, was ich kann. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich kann eigentlich super zufrieden sein. Die anderen sind halt schneller. Und die machen das seit 30 Jahren mehr als ich.
Das war so emotional und so echt und so authentisch. Genau.
Das ist halt, dass man ist halt so mit diesem Wettkampf beschäftigt. Und wenn ich jetzt darüber spreche, denke ich mir, so, es gab gar keinen Grund, so enttäuscht zu sein eigentlich. Aber in dem Moment ist man natürlich so, boah, scheiße. Das war jetzt so knapp wieder zum dritten Platz und nach dem 10-Kilometer-Rennen auch. Da hätte ich dicke Bronze geholt, wäre ich einfach nur ins Ziel gelaufen. Und das ärgert mich natürlich, auch im Nachhinein noch. Aber dann denke ich, naja, vielleicht ist einfach das wichtig, auch um den Spannungsbogen noch ein bisschen aufrechtzuerhalten.
Damit du weitermachst.
Ja, also weitergemacht hätte ich also im Ruderboot. Und jetzt haben wir ja noch eine Chance in L.A., hoffentlich.
Ja, genau, in L.A. sind dann, die nächsten Paralympics im Sommer, muss man dazu sagen.
Genau. Ja, im Rudern.
Genau. Wie ging es weiter nach diesen Interviews? Wer ist in dem Moment für dich da? Gibt es jemanden, den du anrufst oder sind das dann die Trainer oder wer ist da, nimmt dich an die Hand und sagt, Katrin, lass mal die Kirche im Dorf, du bist hier Vierte geworden, das ist sensationell gut, nur 14 Monate auf Schnee und dann so eine tolle Leistung.
Also ich glaube, alle waren super zufrieden mit der Leistung. Natürlich auch die Trainer haben gehofft, dass ich eine Medaille hole, aber da muss man halt auch die Kirche im Dorf lassen und sagen, ich mache das halt erst seit so kurzer Zeit und ich habe ja gar keine Wettkampferfahrung. Ich kann meine Wettkämpfe gefühlt an einer Hand abzählen. Und also mein Bruder war auch da, der war zugucken. Meine Eltern wollten eigentlich auch kommen, konnten sie leider kurzfristig doch nicht. Aber das ist schon so, dass dann auch meine Familie natürlich, die gucken das alle. Also die haben da jedes Interview auch verfolgt und sind natürlich totale Fans auch. Und auch meine Freunde, also da gibt es wirklich viele Menschen auch, die einfach so den Rücken stärken und einfach sagen, boah, Katrin, das ist so cool, was du machst. Und die gucken sich das an und ich denke mir so, wie cool, ihr guckt euch das an, ihr opfert eure Zeit dafür, um mich halt da im Fernsehen irgendwie zu sehen. Das finde ich halt super schön, auch auf der Arbeit. Die haben da in der Mittagspause dann meine Rennen geguckt und also mit Deutschland Fahne gewedelt. Das war super schön.
Ja. Dein Bruder hat dich, glaube ich, auch zum Rudern gebracht, ne? Da kommen wir gleich noch zu. Ich würde vorher gerne nochmal auf diesen Leistungsdruck zurückkommen. Bist du jemand, der gut mit Leistungsdruck umgehen kann?
Ja, also klar, das muss man natürlich auch lernen. Ich würde sagen, es war früher ein bisschen schwieriger. Jetzt ist es so, dass wir gerade im Rudern auch in einer Situation sind, wo alles, was nicht mit Abstand gewinnen, eigentlich schon verloren wäre. So schön das irgendwie auch ist, weil wir halt auf der WM mit 7 Sekunden Weltmeister geworden sind in Weltbestzeit.
Genau, du bist mit Valentin Lutz letztes Jahr 2025 Weltmeisterin geworden.
Das war super schön und auch da habe ich halt schon gemerkt, boah, die Leute, die erwarten das, die rechnen fest damit, dass wir hier gewinnen und auch, dass wir mit Abstand gewinnen. Da muss man sich so ein bisschen von befreien, das ist nicht ganz so einfach, weil man halt natürlich auch selbst dann denkt, boah, wenn ich jetzt nur Silber hole, dann habe ich verloren, was totaler Schwachsinn ist, weil ich mir denke, in Mailand hätte ich mich über Silber übelst gefreut. Und jetzt denkt man halt so, im Rudern wäre Silber halt schon der Verlust. Und das ist so ärgerlich, wenn man immer seine Ansprüche hochschraubt. Also wenn man Vierter ist, will man Dritter werden. Wenn man Dritter ist, will man Zweiter werden. Wenn man einmal gewonnen hat, will man immer gewinnen. Und dann will man immer eine Weltbestzeit gewinnen. Und das ist eigentlich total doof, weil man ja auch mal zufrieden sein kann mit seiner Leistung. Aber ich glaube, als Leistungssportler ist man halt erst zufrieden, wenn man wirklich ganz oben steht.
Hast du Techniken, wo du dich dann selber wieder so runterholst und fokussierst und so ein bisschen weggehst von dem Druck? Oder reicht das bei dir schon, dass du dir das vor Augen führst? Dass du das quasi.
Ja, also ich fühle mir das halt schon vor Augen, dass ich weiß, was ich alles schon erreicht habe. Auch wenn ich ja Also ich sage mal, ich bin eigentlich gar nicht so absolut erfolgreich. Also ich habe ja noch gar keine Medaille von den Spielen mitgenommen. Und alle schütteln dann immer mit dem Kopf, ja, wenn ich das sage. Und ich denke mir so, ja, ich bin noch nicht einmal, also Olympiasiegerin, Paralympicsiegerin. Ich habe noch nicht mal Bronze geholt. Ich war halt immer nur dabei. Und jetzt so nach dem WM-Titel, das war ja der erste Titel in der offenen Klasse, kann ich auch sagen, ich bin erfolgreich. Aber das hat mir halt wirklich noch irgendwie so gefehlt, dass man sagt, boah, da war jetzt einfach niemand, der schneller war. Und das versuche ich mir einfach vor Augen zu halten, dass ich ja eigentlich in meinem Leben alles erreicht habe, was ich so erreichen wollte, außer halt diese Medaille bei den Spielen. Und dann kann ich auch relativ entspannt da rangehen, aber natürlich schwingt das halt immer mit. Also wenn wir da am Start liegen, im WM-Finale, da bin ich nicht entspannt. Da bin ich auch aufgeregt und will natürlich gewinnen, weil man halt dann wieder so, da hängt halt so viel auch mit drin, ne? Sponsoren, dann halt, ja auch eben Presse hängt auch mit drin und da verdient man natürlich dann auch das Geld mit am Ende. Und das ist halt natürlich dann schwierig zu sagen, wenn wir jetzt Vierter werden, dann sieht es halt schlecht aus für uns.
Kurze Zwischenfrage, wie finanzierst du dich eigentlich? Du hast gerade gesagt, du arbeitest, du hast Sponsoren, das ist ja schon mal mehr als viele andere Leistungssportler vorweisen können. Und bist du noch in der Sporthilfe oder wie läuft das bei dir?
Mein größter Sponsor ist eigentlich meine Berufsunfähigkeitsrente, die ich habe zum Glück eine Versicherung abgeschlossen, als ich angefangen habe zu arbeiten. Die auch ganz klar gesagt hat, nach dem Schlaganfall, das ist halt ein Leistungsfall. Also ich kann halt maximal 50% arbeiten als Ärztin. Ich muss mal sagen, berufsunfähig heißt nicht, dass ich nicht arbeiten kann oder darf. Das heißt, ich kann halt maximal 50% meiner alten Stelle arbeiten. Das war halt Notaufnahme mit Dauerstress. Da ist klar, dass ich da nicht mehr rankomme. Das ist halt so mein größter Geldgeber. Ich gehe halt ein bisschen arbeiten. Das ist leider weniger, als ich gerne wollen würde. Das sind halt so 5 Tage im Monat. Ja, und dann halt Sponsoren, Sporthilfe. Und halt so ein bisschen Nebenverdienst über halt die ganze Medienarbeit auch. Aber es sind halt alles Kleckerbeträge. Also, aber am Ende reicht's.
Ja. Du hast gerade gesagt, man kann die Faszination von Olympia gar nicht so richtig beschreiben. Versuch's trotzdem nochmal. Olympia war früher das Treffen der Sportjugend der Welt. Das war jetzt in Norditalien leider nicht ganz so, weil das über ganz Norditalien verteilt war im Wintersport. Aber wenn du an Paris 2024, die Paralympics, zurückdenkst, also diese vielen Menschen aus der ganzen Welt, die zusammentreffen, die vor allen Dingen auch alle ja dasselbe Interesse haben, also alle ihren Sport und auch, also einige wollen nur dabei sein, aber die meisten wollen auch irgendwas gewinnen, wenn sie dann mal da sind. Das Olympische Dorf, was ist so das Besondere an den Spielen?
Es sind halt einfach nur sportbegeisterte Menschen. Das ist natürlich einmal super schön. Man hat das Gefühl, dass die ganze Stadt eigentlich auch sportbegeistert ist. Also natürlich gibt es hier und da auch Leute, ich weiß, in Rio gab es halt natürlich dann Leute, die auch mal einen Mittelfinger gezeigt haben, weil sie da keinen Bock drauf hatten. Aber der Großteil ist da auch sehr begeistert und man wird einfach alle 4 Jahre einmal in seinem Sportlerleben gefeiert für das, was man macht. Man kriegt Applaus, ist wirklich, die Leute sind begeistert. Wenn man durch die Stadt geht und sagt, ich bin Athletin, dann sind die ja alle, denken so, oh mein Gott, also ich habe eine Olympiasportlerin kennengelernt.
Rockstar. Mhm.
Genau, dann ist er wirklich einfach mal ein Star. Und das ist halt für uns Randsportadler super selten. Und das ist halt einfach super schön, weil man so viel investiert in den Sport. Also ich trainiere jetzt gerade 15 Stunden, das ist eigentlich noch zu wenig. Durch die Arbeit halt und alles nebenbei schaffe ich halt nicht mehr. Und man kriegt halt super wenig Geld dafür. Also rein für den Sport, da verdiene ich halt, kann ich meine Miete gar nicht bezahlen. Und da hat man einfach alle 4 Jahre mal so diese Bühne, auch was halt Fernsehen angeht, dass man mal gezeigt wird. Und so die Stimmung unter den Sportlern ist einfach super herzlich. Also obwohl wir alle Gegner sind, gönnt man sich halt auch den Erfolg gegenseitig. Und wenn jetzt meine Gegnerin sagen würde, hey, boah, irgendwie mir ist jetzt der Schuh kaputt gegangen, dann würde ich halt ihr auch einen neuen Schuh geben, weil man will halt faire Wettkämpfe haben. Und das ist einfach, das ist halt Sport. Ja.
Du bist bei den Spielen in Rio gewesen, hast es gerade kurz angesprochen, so einen Mittelfinger gezeigt bekommen. Glaubst du, dass das da auch was mit dem Gegenwind in Rio zu tun hatte? Dass es ja auch Menschen gab, die sagten, wir haben hier ganz andere Probleme, ja, wir müssen jetzt hier nicht riesen Sportstätten bauen und irgendwie die ganze Welt zu uns einladen.
Ja, das war noch, also wir mussten halt in Rio immer durch den Vorort fahren und Vororte in Rio sind ja schon sehr prekär, muss man sagen. Und das waren halt Leute, die dort wohnen, die da halt einfach gar keinen Bock drauf hatten, weil die halt dachten, boah, hier geht die Welt unter und ihr macht hier Olympische Spiele. Also wir haben wirklich ganz andere Sorgen. Das kann ich in dem Moment auch nachvollziehen. Nur wir Sportler können ja nicht selbst entscheiden, wo die Spiele stattfinden. Also es ist dann für uns natürlich auch doof, wenn man merkt, boah, wir sind hier gar nicht gewollt.
Ja, wir baden gerade aus, was Funktionäre ja, also im Vorfeld entschieden haben.
London und Paris war super schön. Da hatten die Leute richtig Bock drauf. Und in Rio, muss ich sagen, da waren auch kaum Zuschauer beim Rudern, bei den Olympischen Spielen. Das war halt sehr schade für uns.
Du hast von deinem Bruder schon gesprochen und von deinen Eltern. Warst du eigentlich immer ein bewegungsfreudiges Kind? Hast du immer schon gerne Sport gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also Die ersten Erinnerungen waren halt Krabbelgruppe. Dann ging es weiter mit Kinderturnen. Ich war im Schwimmverein, um halt schwimmen zu lernen natürlich. Dann habe ich mich so ein bisschen ausprobiert mit Tischtennis, habe ich gemacht, Leichtathletik hatte ich mal probiert und dann bin ich beim Hockey aber kleben geblieben. Das habe ich auch 4 Jahre gemacht und dann habe ich aber aufgehört, weil meine Freunde auch aufgehört hatten. Und dann kam, das war mein anderer Bruder aber, ich habe 2 Brüder, der meinte dann so, boah Katrin, weißt du, du bist so groß, du hast so lange Beine, du bist eigentlich so prädestiniert fürs Rudern. Jetzt fang doch endlich an. Und ich war immer so, nein, das ist so langweilig.
So anstrengend.
Ja, das war gar nicht so schlimm. Aber in dem Moment war es einfach nur langweilig, weil man macht halt nur diese eine Bewegung. Und ich kam ja vom Ballsport, wo ja super viel Action ist. Also war jetzt da 2 Kilometer immer hoch und runter zu rudern, hatte ich gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich es halt trotzdem gemacht, weil ich halt auch in dem Moment keine Alternative hatte. Ja, dann bin ich da irgendwie so hängen geblieben. Aber es ist nicht so, dass das lieber auf den ersten Blick war. Also es war lieber auf den 5. Blick, würde ich sagen.
Ich glaube, deine Mama hat damals gesagt, jetzt zieh endlich mal was durch, als du wieder aufhören wolltest mit dem Rudern, ne?
Ja, ich habe halt so viel ausprobiert und sie war irgendwann genervt, dass ich immer gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich bin nicht zum Training.
Ja, ich bin selber Mama, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wenn alle halbe Jahre eine neue Idee kommt, was man noch machen könnte.
Ja, und dann braucht man halt auch mal eine Mutter, die sagt so, Kind, du ziehst das jetzt durch. Du gehst jetzt noch 10 Mal zum Training und dann darfst du dich frühestens abmelden. Ja, dann bin ich halt noch dahin gegangen und dachte ich irgendwann, ja, okay, mach's halt weiter. Und dann war ich halt auch Letzte, also auf der Deutschen Meisterschaft bin ich Letzte geworden, auf der ersten.
Oh.
Ja, genau. Das war natürlich dann auch so, ja, toll, warum mache ich das eigentlich? Und dann kam das so nach und nach, dass ich irgendwann auch dachte, boah, ja, vielleicht, wenn ich mehr trainiere, dann wird's mal was. Und dann, irgendwann wurde es ja auch mal was.
Ja, es wurde ziemlich schnell, also nicht super schnell, aber dann auf Strecke ziemlich, ziemlich gut. Ich meine, zu Olympischen Spielen kommt eine Handvoll deutscher Athletinnen, muss man mal so sagen. Dieser Spruch von deiner Mama, jetzt zieh endlich mal was durch, hat er dich auch sonst geprägt fürs Leben? Hast du da gelernt, dran zu bleiben, dich irgendwo fest zu zecken?
Ja, also ich bin schon, also ich bin ja auch Skorpion. Ich glaube nicht an Sternbilder, weil bei mir passt es halt einfach wie die Faust aufs Auge. Also Skorpione sind ja sehr ehrgeizig und zielstrebig und auch so geradlinig zielstrebig. Und es ist schon so, wenn ich mir was ins Ziel gesetzt habe, dann will ich das auch machen. Und dann halte ich da auch durch. Also ich habe dann ein Ziel und dann gibt es auch kein rechts und links, dann gibt es nur geradeaus und da will ich hin. Und so war es ja auch am Ende beim Skilanglauf. Also ich hatte da mit dem Rainer Kiefer vom Exzellenzcluster gesprochen und er meinte ja, so mach das doch. Und dann gucken wir mal, Mailand ist ja auch schon bald. Und ich dachte, was ist denn Mailand? Wovon redest du? Und dann habe ich das geguckt und dachte, ah, das sind die Winterspiele in 1,5 Jahren. Und ich dachte mir, das ist in 1,5 Jahren. Und dachte ich, ja, okay, jetzt brauchen wir einen Plan. Okay, dann habe ich überlegt, ja gut, ich arbeite halt, das ist doof. Ich habe gar keine Zeit, irgendwie eine neue Sportart zu lernen. Dann habe ich meinen Job gekündigt. Und dann dachte ich so, okay, ja, ich brauche jetzt halt Zeit. Und, also meine Festanstellung gekündigt, ich arbeite ja nur auf Honorarbasis. Und dann dachte ich, okay, dann muss ich das so und so machen. Ja, rudern, okay, ja, rudern im Sommer, damit ich halt die Sportförderung weiterkriege, weil ich brauche ja Geld. Und dann ging halt so eins zum anderen. Da hatte ich, also ich bin schon so jemand so, ich kann jetzt mittlerweile auch ganz gut durchhalten, auch wenn es mal nicht so gut läuft.
Und dann, kannst du kurz erklären, was das Exzellenzcluster ist?
Das ist eine super coole Sache und zwar ist das für Para-Ausdauersportarten, dass wir versuchen, also im Parasport fehlt uns ja auch die Förderung, die finanzielle Förderung. Und so können wir halt davon profitieren, dass wir im Winter von einer anderen Sportart gefördert werden, wie im Sommer. Und dass wir halt einfach, also dadurch, dass wir halt einfach mehr ins Trainingslager fahren können, wir haben mehr Zeit für Training. Also meine finanzielle Förderung ist dadurch nicht mehr, aber die generelle Förderung vom Staat ist dadurch halt mehr. Für mich war es super gut, weil ich rudere seit 20 Jahren und irgendwann ist man an einem Punkt, wo man vielleicht in der Sportart sich gar nicht mehr so viel krass weiterentwickeln kann. Und dann halt eine andere Sportart zu machen und nochmal neue Reize zu setzen.
Die kann man dann einfach ausprobieren zwischendurch?
Genau, das kann man einfach ausprobieren cool. Und wenn es halt dann nicht ist, dann ist es halt nicht. Dann muss man halt natürlich auch irgendwann auch sagen, okay, es klappt halt nicht, dann vielleicht eine andere Sportart. Aber bei mir hat es eigentlich ganz gut geklappt. Also ich war dann auch relativ schnell erfolgreich genug, dass die Trainer gesagt haben, das lohnt sich, da zu investieren. Also Zeit und Geld, ja.
Komme ich gleich gerne nochmal drauf zurück. Ich würde nochmal einmal zurückkommen zu deinen Anfängen. Im Rudern muss ja immer eine oder einer den Takt vorgeben. Mhm. Und man ist sehr aufeinander angewiesen. Würdest du sagen, du bist ein Rudeltier, jemand, der den Takt vorgeben kann?
Ich bin, seitdem ich rudere, ausgenommen von meiner ersten Saison, also wirklich 20 Jahre bin ich auf Schlag gesessen. Und das ist die Position, wo man den Rhythmus angibt, wo man sich auch anpassen muss. Also alle sagen immer, auf Schlag muss man sich nicht anpassen, das ist Schwachsinn. Auch auf Schlag muss man sich in die Mannschaft reinfühlen und gucken, was können wir machen, was können wir nicht machen. Da wächst man so rein und eventuell ist diese Charaktereigenschaft auch an Land zu erkennen. Aber also mal so, ne? Also als Ärztin bin ich, glaube ich, ein bisschen anders, weil da bin ich jetzt nicht so krass karriereorientiert. Also da kann ich auch einfach mitschwimmen. Aber im Sport will ich eigentlich schon, ich muss jetzt nicht den Takt vorgeben. Ich mache auch gern was andere sagen, aber ich habe das letzte Wort. Ja, also das sagen andere zu mir.
Wie fühlst du denn, ob die anderen noch können? Also du gibst ja den Takt vor und du musst ja aber wissen, ob die Dritte, du bist im Vierer gerudert und auch bei den Paralympics im Mixed Vierer. Wie weißt du, wie es den anderen geht und ob du wirklich noch mehr Gas geben kannst?
Also man merkt das so hinter sich, wenn die Mannschaft etwas träge wird. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Dreibeinlauf, wo man so zwei Beine aneinander bindet und dann muss man zusammen laufen. Mhm. Da merke ich ja auch, wenn der andere irgendwie langsamer wird. Und das, also am besten merkt man es natürlich im Zweier, weil da hat man nur eine andere Person und das ist auch meine beliebteste Bootsklasse, also Zweier, egal ob Zweier ohne oder Doppelzweier. Ich merke einfach, wenn Valentin müde wird und da nicht mehr so schnell mitnehmen kann vorne und halt einfach träge wird. Und da muss man natürlich dann auch ein bisschen drauf eingehen, weil manchmal ist es besser, dann ein bisschen langsamer zu machen, dafür zusammenzurudern, als wenn halt dann jeder anfängt, so sein Ding zu machen. Und man merkt das einfach sehr gut, ob der Rhythmus noch passt, ob wir wirklich gleich rudern. Und da kann man sich auch so ein bisschen dann wieder drauf einlassen. Vielleicht denke ich dann auch manchmal daran, oh, ich muss irgendwie meine Hände schneller rausmachen oder langsamer raus oder später anrollen oder solche Sachen, halt so die technischen Details. Das merkt man mit der Zeit einfach.
Es ist wirklich, ich finde es total
spannend. Ja, es sieht immer so leicht aus.
Ja, es sieht total leicht aus. Man denkt so, ja gut, die rudern. Also ich saß auch mal im Ruderboot, es ist wahnsinnig kippelig und schwer und die richtige Technik da zu haben. Aber was ist denn die Faszination daran? Also du hast gerade selber gesagt, 2 Kilometer hoch, 2 Kilometer runter. Wenn du jetzt da Werbung machen solltest für unsere Hörerinnen und Hörer, dass die mal ins Boot steigen.
Ist ein toller Sport.
Warum?
Also was ich schon schön finde, ist halt ein Draußensport. Also wir sind halt Winter wie Sommer auf dem Wasser. Dadurch kriegt man viel Sonne ab. Also am schönsten ist es schon, bei glattem Wasser zu rudern, wenn man einfach so das Boot laufen lassen kann. Und gerade das ist eigentlich so schön, diese, also ich habe halt diese Monotonie eigentlich zu lieben gelernt, dass man 90 Minuten Zeit hat, sich mit einer Bewegung auseinanderzusetzen, die 3 Sekunden dauert. Und halt jeden Schlag wieder zu versuchen, das besser zu machen. Und man ist da so konzentriert, dass man auch so abschalten kann von all den Dingen, die halt an Land passieren. Also man muss das schon auch mögen, monoton zu arbeiten. Es ist halt anders als im Skilanglauf, da geht es halt hoch, runter, rechts, links und dann Technikwechsel hier und da, das ist immer irgendwas. Oder halt Beisportarten, aber es ist halt gerade dieses, das ist so meditativ. Und im Rennen geht es halt trotzdem ab, das ist ja unfassbar anstrengend. Also wir haben da 7 Minuten Zeit, uns einmal die Seele aus dem Leib zu kotzen. Das ist schon hart.
Ja. Wir haben eine Rubrik. Du hast dankenswerterweise schon mal deine Tasche gepackt fürs Training heute für uns und würdest uns jetzt einen Blick reinwerfen lassen.
Ja.
Beziehungsweise einfach ein paar Sachen rausholen, die du dir vorstellen könntest, die für andere irgendwie spannend sind.
Ich war gerade dabei, sie zu packen.
Ja, wir können auch noch Sachen holen.
Ich hole noch ein paar Sachen.
Ja, sehr gut. Mach das.
Sportschau F. Taschenkontrolle.
Okay, meine Tasche ist gepackt.
Ein schwarzer Rucksack.
Ich hole das Schönste zuerst raus.
Okay.
Das ist wichtig, das habe ich letzte Woche erst noch vergessen. Was braucht man zum Rudern? Und zwar die Schlagzahluhr.
Ah.
Weil die zeigt mir nämlich an, wie viele Schläge wir in der Minute machen und welchen Speed wir drauf haben. Dann kann ich mal sagen, Valentin, wir sind zu langsam.
Das ist wie so ein Metronom oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also die funktioniert so mit Schütteln.
So ein kleines schwarzes Kästchen mit einem Display vorne drauf und Tasten oben.
Genau,
drauf.
Und wenn man dann so im Boot gibt es ja immer einen Ruck, wenn man aushebelt.
Ah.
Und dann sieht man hier so die Schlagzahl und dann würde man jetzt hier dann auch Speed sehen, Meter, Zeit und alles. Und hier unten steht mein Name.
Tatsächlich?
Das, ja, das weil die sind nämlich sehr viel wert, sehr teuer und deswegen steht da mein Name. Ich habe die gewonnen, ich habe mich beworben bei Nielsen Kellermann.
Ach, und da
also ich habe mich beworben bei dieser Firma. da gibt es alle 3 Monate so einen $500-Gutschein zu gewinnen.
Wow.
Und das deckt ungefähr diese Uhr ab.
Wow. Ja. Und Schlagzahl, da wird quasi mitgezählt. 1, 2,
also oder die ist Anzahl der Schläge ist eigentlich egal.
Ach so.
Wichtig ist halt nur, wie oft in der Minute.
Ah,
also
okay.
Im Training machen wir halt so 20 Schläge und im Rennen, wir versuchen so 34.
Wow.
Und das ist also krass, man merkt auch schon den Unterschied zwischen 33 und 34, wo man denkt, so, naja, das ist ja kein großer Unterschied, aber das macht schon viel aus. Und gerade wenn man dann so in einem Finalrennen macht man auch gerne mal dann so 35, dann ist man noch ein bisschen schneller. Und das ist halt wichtig zu wissen, dass man halt am Anfang nicht zu schnell fährt. Weil man halt dazu neigt, natürlich, wenn man so fit ist und so schnell rudern will, am Anfang zu schnell loszufahren, dann geht es aber am Ende nach hinten los. So.
Und wenn du die jetzt letzte Woche vergessen hast, hast du das im Gefühl? Würdest du sagen, hinterher, du hast die 20 getroffen?
Also im Training ist kein Problem. Im Rennen, es würde auch ohne gehen, aber wir fahren mit 2 Uhren, also Valentin hat auch eine. Einfach damit er auch sieht, ob er mehr Druck machen muss von hinten oder ob es halt passt. Das ist für uns eigentlich, also wir haben gemerkt, das passt ganz gut, wenn wir beide eine Uhr haben. Und ich hatte dann seine Uhr. Also er musste das ausbaden.
Was hast du noch in der Tasche? Also natürlich Sportklamotten, was zu trinken, das, was die meisten Ladies daraus ziehen.
Einen richtig schönen Einteiler. Der ist aus Paris. Ja, ich nehme auch immer Socken mit, falls wir doch mal reinfallen. Ich bin zweimal in meinem Leben reingefallen. Aber ich denke mir, irgendwann passiert es nochmal, da brauche ich frische Socken.
Und dann ziehst du anschließend die Socken an, weil dir sonst so kalt ist?
Ja, wenn man dann nasse Füße hat. Oh. Dann brauche ich trockene Socken.
Aber hast du ein Handtuch hast du auch dabei? Oder?
Nee.
Sowas habt ihr gar nicht am Start? Okay, das wäre das Erste, was ich
einpacken würde. Ja, dumm eigentlich, ne?
Ja, ich dachte, wenn du Socken mitnimmst zum Abtrocknen.
Was ist er denn?
Also hier werden jede Menge Langarm-Shirts und Hosen rausgezogen.
Oh, ich habe ein Langarm-Shirt. Das habe ich 2015 auf der Ruder-WM. Ich wollte das immer haben. Und dann war ich so sauer, als eine von unseren Leichtgewichten sich dieses T-Shirt getauscht hat mit USA.
Ah.
Weil ich das so schön fand.
Ja.
Und dann war der viel zu groß. Und dann hat sie gesagt, komm, du kannst es haben.
Oh, United
und das ist 11 Jahre alt, ja.
Ja, Wahnsinn.
Aber ich ziehe es sehr gerne an.
Ist das sowas wie ein Glücksshirt für dich?
Nee, ist einfach bequem.
Naja. Hast du sowas wie einen Glücksbringer? Oder bist du nicht so
abergläubisch? Ich bin gar nicht so abergläubisch. Mhm. Das ist er.
Ah, schön. Ja, ich erinnere mich an die Bilder.
Der ist tatsächlich ganz schön. Ein bisschen doof, dass der oben so gestickt ist, weil wir tragen den immer so runtergezogen. Weil wenn man den, also wir laufen ja nicht so mit hochgezogenem Einteiler rum, sondern ziehen den dann so runter. Und dann nervt das total.
Aber ihr habt dann noch was drunter.
Ja, ja. Ja. Also
das ist ja, jetzt, man muss sich das vorstellen, wie so ein Badeanzug mit etwas längeren Beinen. Und oben ist der Deutschlandadler drauf gestickt.
Genau, der ist halt sehr hart. Und das ist dann sehr doof, wenn der dann so, das nervt halt einfach. Aber der hat hier auch an der Seite so einen Adler.
Mhm.
Der ist schön.
Sieht wirklich toll aus.
Es ist auch, also ich habe auch nur noch Deutschland-Einteiler. Das ist wirklich eigentlich auch peinlich, weil ich muss immer in Deutschland Sachen trainieren. Ich habe so viel, auch jetzt für Mailand habe ich ja auch wieder die komplette Einkleidung bekommen. Also diese Paralympics-Einkleidung. Ich hatte aber vor anderthalb Jahren erst die Einkleidung von Paris bekommen. Und ich habe aber immer noch Sachen aus London, die ich trage. Also ich habe so viele Sachen, dass ich halt auch privat fast. Also wenn es jetzt keinen Anlass gibt, dann ziehe ich halt Deutschland-Sachen an. Ja, das ist eigentlich schon fast doof, aber.
Naja. Ich finde, das ist angemessen. Du hast da teilgenommen, dann darf man hinterher auch die Klamotten weitertragen. Ich weiß, dass viele ja ein Riesenproblem haben, wo sie die Klamotten im Anschluss lassen sollen.
Mhm.
Die kann man ja nicht in die Altkleidersammlung tun. Und bei vielen stehen sie dann irgendwo im Keller oder auf dem Dachboden und werden alle paar Jahre wieder rausgeholt. Und es wird verzweifelt geschaut, was mache ich denn jetzt damit? Dann finde ich es besser, wenn man es einfach trägt.
Ja, dann tausche ich mal durch, dann habe ich mal eine neue Jacke.
Ja.
Also es ist schön, dann manchmal gehe ich in den Keller und dann gucke ich in die Kiste und denke, ach, ich wusste gar nicht, dass ich dieses Ding noch habe. Es ist halt eine neue Jacke irgendwie, das ist schön. Also ja, das ist mein Kleiderladen ist im Keller.
Du bist super lange erfolgreich gerudert und hast irgendwann aber deine Rudertasche in die Ecke geworfen und hast gesagt, okay, jetzt andere Dinge. Ich habe selber auch Leistungssport gemacht, ich habe früher geturnt und für mich war das ganz schwierig, weil danach ganz viel Leere kam. Ich hatte auf einmal ganz viel Zeit. Mhm. Und auch so emotional so eine Leere, weil das einfach auf einmal nicht mehr so, diese Ziele, die ich jede Woche immer hatte, waren auf einmal weg. Wie war das bei dir?
Also es war super schwierig, das stimmt schon, weil man ja, gerade wenn man nach so einem großen Event wie den Olympischen Spielen aufhört, dann kommt man nach Hause und das war jetzt auch in Mailand so, obwohl ich ja gar nicht aufgehört habe, dass man halt einfach wirklich von so einem vollen Tag, der mit Training, Wettkampf, Interviews und einfach dem Leben im Olympischen Dorf gefüllt war, kommt man nach Hause und man muss halt wieder einkaufen gehen. Man muss halt so diese normalen Sachen machen. Das ist plötzlich alles so langweilig. So doof sich das anhört oder so arrogant vielleicht für andere auch. Aber das Leben eines Sportlers ist ja immer hoch und runter. Das sind so viele Spitzen in alle Richtungen. Und dann hat gefühlt dieses Leben ohne Sport ist halt total unaufregend. Also es ist dann wirklich so, die aufregenden Sachen sind dann so, ich mache mir heute was Leckeres zu essen oder heute durfte ich auf der Arbeit irgendwie eine halbe Stunde früher gehen, das ist dann toll oder so Sachen halt, die eigentlich so banal sind gefühlt. Und das muss man halt erst so lernen, dass halt auch die kleinen Dinge einfach schön sind. Und bei mir war es dann so, dass ich halt nach 2016 ja eigentlich das nächste Ziel schon auch im Auge hatte, also ich wollte mein Examen machen mein Medizinexamen und habe dann halt viel gelernt und aber auch andere Dinge gemacht. Also ich war da mal feiern oder ich war mehr feiern als früher. Ich bin nochmal um 7 Uhr morgens nach Hause gekommen. Das waren so neue Erfahrungen für mich. Oder mal mit nassen Haaren rauszugehen und sonntags auch mal einfach liegen zu bleiben und nicht irgendwie um 7 Uhr beim Training zu sein. Und es hat halt niemand interessiert. Am Anfang war es komisch, aber irgendwann dachte ich so, das ist irgendwie auch schön.
Du hast dann deinen Ehrgeiz einfach in deine Ausbildung gesteckt, ne? Kann man das so sagen?
Ja, also man ist ja als Sportler immer so, man hat das Ziel und dann arbeitet man darauf hin. Und so war es halt dann mein Examen, da habe ich halt viel gelernt und dann hatte ich das auch bestanden und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und ja, also als Ärztin muss man halt irgendwie auch viel arbeiten. Und wenn man dann in der Notaufnahme ist, dann kommt da halt der Herzinfarkt und dann kannst du nicht nach Hause gehen. Dann musst du da halt noch weitermachen. Und man ist das aber auch gewohnt, als Leistungssportler da über seine Grenzen hinauszugehen. Das ist in manchen Bereichen auch gut und sinnvoll, aber ich glaube für immer, also es muss halt auch mal Phasen geben, wo es nicht so ist. Und bei mir war das halt nie so. Es ging dann halt irgendwie so weiter. Also ich musste halt wieder die ganze Zeit arbeiten und hatte ich auch irgendwie 4 Nachtdienste am Stück und hatte dann irgendwie 24 Stunden frei und dann 12 Stunden Tagdienst. Also es war halt einfach super anstrengend direkt.
Mhm. Trotzdem ja. Hast du weiter Sport gemacht, ne?
Ja, also natürlich viel weniger, aber ja, also es gab auch Tage, wo ich keinen Sport gemacht habe, aber das ist ja so Teil meines Lebens schon immer gewesen. Also seitdem ich ja denken kann, mache ich Sport. Und dann kann man nicht von 100 auf 0 aufhören. Also manche können das, aber mir hat das ja auch Spaß gemacht. Und das war ja so ein gewisser Ausgleich zu dem, was ich da alles gearbeitet habe.
Dann kam irgendwie die Vollbremsung, der Schlaganfall. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich glaube am 1. September 2021. Ja. Du warst 30 Jahre alt. Denkst du noch oft an den Tag zurück?
Ja, das ist ein Tag, der sich ja einbrennt. Also ich weiß noch genau, also ich hatte das am Mittwoch und ich hatte am Tag vorher noch mit meinem Bruder telefoniert, weil der Geburtstag hatte. Dann bin ich zum Nachtdienst gegangen und kam dann nach Hause, habe irgendwie ein bisschen geschlafen, aber halt auch nicht viel, weil ich tagsüber einfach nicht schlafen kann. Und dann habe ich irgendwie so mich aufs Fahrrad gesetzt und wollte eigentlich nur so ein bisschen mich halt bewegen, weil ich kann halt auch nicht nur arbeiten und schlafen und im Bett rumhängen. Ich wollte halt so mal einen Kreislauf auch mal in Schwung bringen.
Aufs Spinningrad.
Genau, aufs Spinningrad, also zu Hause. Und der Kurs ging eine Dreiviertelstunde und nach 44 Minuten ist Cooldown. Und ich habe letztens, als ich nochmal geguckt, also nach 43 Minuten, 58, hatte ich den Schlaganfall. Weil man sieht halt, da geht die Wattzahl auf null. Und da denkst du natürlich, ja, jetzt mal 2 Sekunden länger, ne? Aber ich glaube, wenn es an dem Tag nicht passiert wäre, dann wäre es halt am nächsten Tag beim Treppesteigen passiert. Also da mache ich mir jetzt relativ wenig Vorwürfe, dass ich da übertrieben habe. Ja, und dann wusste ich ja auch erst gar nicht, was passiert ist. Also natürlich habe ich das irgendwie so befürchtet. Also ich hatte schon relativ schnell den Gedanken an Schlaganfall, aber da denkt man ja auch so, naja, ich bin halt gesund, ich bin 30, also das kann ja eigentlich gar nicht sein. Das ist ja sehr absurd, dieser Gedanke. Irgendwann hat ja trotzdem einen Notarzt gerufen, weil man ja auch dann denkt, time is brain. Also du musst ja irgendwie auch reagieren. Das ging ja nicht weg
Was hast du denn gemerkt? Also was ist genau passiert?
Also als erstes habe ich gemerkt, dass meine linke Seite komplett taub war. Also ich hatte gar kein Gefühl mehr in meinem Bein, in meinem Arm und auch meinem Oberkörper. Und auch der Hinterkopf war komplett taub. Also wirklich so, wie wenn man so eine Linie durch den Körper zieht und links war alles weg. Und ich konnte auch gar nicht aufstehen vom Fahrrad, weil ich ja gar nicht wusste, wann mein Fuß am Boden ist. Und da denkt man halt erst so, ja, irgendwie einen Nerv eingeklemmt oder so. Und dann wollte ich den Kurs beenden und der Knopf war oben links in der Ecke. Und ich habe den halt nicht gesehen und dachte so, ja, komisch. Und dann habe ich den irgendwann, aber weil ich ja wusste, dass er da oben links ist, da hingeguckt und dann auch gefunden. Habe mir dabei nichts bei gedacht. Und ich habe dann erst sehr spät gemerkt, dass ich auf beiden Augen die linke Hälfte gar nicht sehe. Also mittlerweile sehe ich ein bisschen mehr. Also unten links sehe ich wieder ein bisschen, aber es ist halt immer noch fast die Hälfte weg. Und dann hatte ich auch so starke Übelkeit. Irgendwie war mir das dann alles so ein bisschen komisch, weil auch nichts geholfen hat. Und dann dachte ich halt so, ja, was soll ich machen? Also ich muss halt die 112 rufen. Der hat mir dann auch erst gesagt, ich soll zum Augenarzt gehen, wo ich dachte, ich gehe jetzt nicht zum Augenarzt. Also es war irgendwie ganz komisch. ich habe denen gesagt, ich soll jetzt kommen, dann sind sie auch gekommen. Und dann war es im MRT auch direkt klar. Also alle haben mir erst gesagt, ich habe Migräne. Habe ich gesagt, ich habe keine Migräne. Aber also im MRT, das war wirklich, ich konnte einen Blinder lesen, dass da ziemlich viel tote Masse ist.
Ja, also ich hätte es nicht lesen können, aber du als Ärztin.
Ja, also wenn ich dir sage, das, was weiß ist, das ist Schlaganfall, dann siehst du das. Ja. Also das ist nicht zu übersehen, ja.
Es gibt ja viele, also mein Vater hatte mit Mitte 50 einen Schlaganfall. Ich habe eine Freundin, die einen Schlaganfall hatte. Mhm. Ein Onkel von mir hatte einen Schlaganfall. Ich glaube, jeder kann aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis einige Menschen aufzählen, die da betroffen sind. Worauf muss man achten, wenn es passiert? Was sind so, wenn du sagst, ja, die haben gedacht, ich hätte mal Migräne, wann muss man wirklich energisch bleiben und sagen, kommt trotzdem?
Also, was man wirklich sagen kann, Schlaganfall passiert von jetzt auf gleich, ohne irgendwelche Vorboten. Bei mir war es auch so, als hätte jemand den Lichtschalter ausgeknipst und dann ist es plötzlich dunkel. Und das ist erstmal ein Warnzeichen, also wenn es wirklich abrupt passiert. Und dann gibt es diesen BeFast-Test, der steht für. Also das sind verschiedene Tests, die man halt durchführen kann, um zu checken, ob es halt ein Schlaganfall sein kann. Also B steht für Balance, dass man das Gleichgewicht prüft, E für Eyes, also dass man Sichtfeld prüft, F für Face, also das ist dieser Lächeltest, wenn ein Mundwinkel hängt. Arms, dass man so die Arme vorhält und wenn ein Arm absinkt, dann ist es auch ein Zeichen für eine einseitige Schwäche. S steht für Speech, also dass man ein paar Worte sagt und viele haben ja auch eine verwaschene Sprache oder Wortfindungsstörungen. Und T ist halt Time, also schnell, einfach 112 rufen. Und ich glaube, da sollte man auch nicht zögern. Und das ist auch ein Fehler, den ich ja gemacht habe als Ärztin, dass ich noch eine Stunde gewartet habe.
Wenn du zurückdenkst, würdest du sagen, wir haben vorhin von Conny gehört, deine Resilienz ist deine große Stärke und alles, was ich von dir bis jetzt gehört habe und gelesen habe, deutet darauf hin. War das in dem Moment etwas, was dir geholfen hat, wo du direkt gesagt hast, okay, das gehe ich jetzt an?
Also man lernt schon im Sport auch mit schlechten Bedingungen umzugehen oder mit schlechten Situationen, sage ich mal. Und das hat mir schon noch geholfen, dass ich halt wusste, naja, im Rudern, egal was wir für Bedingungen hatten, wir haben immer das Beste draus gemacht. Also das hört sich jetzt im Vergleich relativ banal an, aber wenn halt schlechtes Wetter war, wenn es geregnet hat, wenn es windig war, haben wir halt immer gesagt, da können wir jetzt nichts für, das können wir nicht ändern, wir nehmen das jetzt so hin und rudern so gut, wie wir es können. Das hat mir halt irgendwie geholfen zu sagen, naja, ich kann das jetzt nicht ändern, das ist passiert. Ich werde das nicht rückgängig machen können, ich kann aber alles dafür tun, dass es mir gut geht. Und das habe ich, glaube ich, auch gemacht, also dass ich einfach gesagt habe, okay, it is wie it is als Kölsche Mädel, aber ich versuche jetzt einfach so das Bestmöglichste für mich rauszuholen. Also angefangen natürlich, dass ich halt meine Berufsunfähigkeitsrente beantragt habe, die ja durchgegangen ist, dass ich dann gesagt habe, ich mache jetzt Parasport. Ich möchte jetzt einfach, wenn ich diese ganze Scheiße schon am Schuh habe, auch wenigstens dann zu den Paralympischen Spielen fahren mit meinen Einschränkungen. Das habe ich auch geschafft. Der Wunsch einer Medaille ist erst danach entstanden. Der lebt noch weiter. aber also generell, also ich arbeite jetzt halt viel weniger und habe viel mehr Zeit für Freunde und Familie. Und ich würde sagen, so das, was ich jetzt mache, das Leben, was ich jetzt habe, würde ich halt nie mehr hergeben für das Leben, was ich früher hatte, obwohl ich gesund war.
Ich würde gerne nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, weil ich mir vorstellen kann, dass das für viele da draußen wichtig ist. In dem Moment oder danach, nach diesem Schlaganfall, nach der Diagnose und nachdem du wusstest, oh, das geht jetzt nicht weg, also ich fahre nach Hause und werde nicht gesund sein, was hat dir da geholfen? Hast du bestimmte Techniken, also Meditation oder waren es Menschen, kannst du dich noch erinnern, woran du dich festgehalten hast?
Ja, es ist schwierig zu sagen, weil das ja auch eine Zeit ist, die mein Gehirn irgendwie so ein bisschen ausgelöscht hat. Also was mir geholfen hat, ist natürlich einmal zu wissen, dass ich es halt wirklich nicht ändern kann und dass ich halt einfach damit leben muss. Und ich hatte immer das Gefühl, ich habe halt die Wahl, entweder bin ich traurig, weil es halt scheiße ist. Und es ist auch scheiße und das kann man auch so sagen. Also ein Schlaganfall ist wirklich nichts Schönes. Und auch wenn es mir jetzt gut geht, ist es natürlich nichts, worüber ich mich in dem Moment gefreut habe. Oder ich habe halt die Möglichkeit, einfach das Beste draus zu machen. Und dann dachte ich, okay, dann versuche ich halt, das, was ich habe, zu nehmen und positiv zu bleiben. Und natürlich hatte ich auch super viel Freunde und Familie, die mich ja auch unterstützt haben, die auch nie gesagt haben, so Katrin, du stellst dich an oder es kann ja nicht sein, dass du schon wieder müde bist oder jetzt mach doch einfach oder so, sondern eigentlich haben mich alle in dem unterstützt, was ich mache. Und auch jetzt ist es noch so, dass alle sagen, dass sie halt sehr stolz sind auf das, was ich mache. Und ich bin auch stolz auf das, was ich geschafft habe seitdem. Und das bestärkt einen natürlich total. Also man muss sich halt auch mit Menschen umgeben, die einen unterstützen. Weil ich glaube, alles andere wird schwierig und zieht einen runter.
Ich habe irgendwo gelesen, du hattest eine Thrombose in der Nackenarterie und dass tatsächlich du hättest sterben können auch.
Ja, also es wurde keine Ursache gefunden. Die haben mich komplett auf den Kopf gestellt. Aber ich hatte halt 2 Tage vorher schon so Kopfschmerzen, Übelkeit und so Nackenschmerzen. Es war für mich auch alles erklärbar. Ich dachte halt, naja, ich habe wenig Kaffee getrunken, ich habe irgendwie scheiße gelegen. Ich habe auch schon 2 Nachtdienste gehabt. Und im MRT hat man es aber nicht gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da halt eine Thrombose schon in der Vertebralis-Arterie war, die halt dann losgeschossen ist beim Spinning. Normalerweise sind diese Vertebralis-Thrombosen, gehen die in eine andere Richtung, also Richtung Hirnstamm könnt ihr auch gehen, wo man dann halt direkt tot umfällt. Und da habe ich einfach richtig Glück gehabt, dass es bei mir in eine andere Richtung gegangen ist. Also, dass ich so hier sitzen kann, da haben auch die Ärzte gesagt, wenn man ihr MRT sieht, dann würde man einfach denken, dass sie nur noch liegen können. Und das ist natürlich auch ein Schock zu hören, dass man zu den 2, 3, 4, 5% gehört, die sowas überhaupt überlebt haben.
Es ist ein Schock, aber ist es auch ein Geschenk?
Ja.
Ist das Leben anders danach?
Ja, also man muss sich das einfach bewusst machen. Und da sage ich auch immer wieder, alles das, was ich jetzt machen kann, ist ja eigentlich super, ein super Geschenk und ein Privileg für mich. Wenn die Alternative wäre, dass ich vielleicht ein Pflegefall wäre. Ich glaube, wenn es so wäre, dann müsste man damit auch umgehen. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich halt einfach die Dinge auch alle machen kann. Und dass ich halt super viel dadurch gelernt habe, auch mit meinem Leben umzugehen, sage ich mal. Und das halt so zu leben, das ist einfach super schön. Wenn man sich über kleine Dinge aufregt, denke ich mir immer wieder, das ist wirklich so nichtig, ob ich jetzt meinen Lieblingskäse kaufen kann oder nicht. dann rege ich mich kurz auf und dann denke ich, ja, es ist eigentlich egal. Also, ja. Ich habe früher mal gedacht, also als ich im Krankenhaus lag, wenn ich wieder an dem Punkt bin, wo ich mich darüber aufrege, dass mein Lieblingskäse ausverkauft ist, dann geht's mir wieder gut. Und das ist auch wirklich so, das sage ich immer, wenn sich andere Leute aufregen, na, wenn das deine größte Sorge ist, dann hast du gar keine Probleme.
Wie sind die Monate danach weitergegangen? Du hast Reha gemacht und so. War dir direkt klar, dein Leben wird sich fundamental ändern? Oder muss man das nach so einem Schlaganfall auch erstmal für sich verarbeiten und begreifen, nee, du musst was ändern oder du kannst gar nicht so weitermachen, wie du das bisher gewohnt warst?
Also ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, als ich im Krankenhaus war, oder eines der ersten Sachen ist, dass ich meine Arbeitskollegin angerufen habe und gesagt habe, ich kann heute nicht arbeiten, weil ich einen Schlaganfall hatte. Und dann dachte ich halt so, ja, in 2 Wochen komme ich aber wieder. Dachte so, ja, ich bin jetzt kurz hier, ich habe auch direkt gefragt, wie lange muss ich hier bleiben? Also ja, 5 Tage. Und dann ist okay, 5 Tage, dann noch eine Woche zu Hause und dann kannst du wieder arbeiten. Dass dem nicht so ist, war mir erst sehr spät bewusst, weil es einfach nicht geht. Also ich konnte mich einfach gar nicht konzentrieren. Ich habe alle 2 Stunden wie so ein Baby geschlafen. Also das war wirklich kurz wach, viel schlafen. Mehr war das nicht. Und das muss man mit der Zeit auch einfach lernen, dass man halt lernt, seine, also die Messlatte auch ein bisschen runterzulegen oder halt auch generell seine Ansprüche runterzuschrauben. Das ist halt ein Prozess, der sich abspielt. Auch als ich angefangen habe zu arbeiten, dann 50% nach 8 Monaten, dachte ich auch, das würde besser funktionieren. Dass es dann halt erstmal nicht so gut funktioniert hat, war für mich auch wieder ein Learning. Und das ist alles ein Prozess, das auch kennenzulernen. Und auch jetzt merke ich noch manche Dinge, die ich halt nicht so gut kann. Nach 4,5 Jahren.
Wie schwierig ist das manchmal? Ich habe dich hier gesehen, du siehst, also normal ist ein blödes Wort.
Ja,
ich hoffe, du verstehst es nicht
gesund
falsch.
Aus.
Genau, du siehst total gesund aus. Wie schwer ist das manchmal, den Leuten dann deutlich zu machen, hey, hallo, ich habe ein Handicap, das könnt ihr jetzt hier nicht von mir erwarten?
Also für mich ist das erstmal auch schwer, weil ich ja auch immer denke, boah, ich wäre gerne so fit wie früher. Also so im Alltag habe ich mich mittlerweile damit arrangiert. Doof, also oder ich sag mal, in den Sachen, denen ich tue, da wissen ja auch alle um mich eigentlich Bescheid. Mittlerweile ist es eigentlich schon so, dass die Leute auch viel Rücksicht nehmen. Dass ich halt zum Beispiel im Trainingslager dann sagen die Trainer zu mir so, ja, jetzt heute Nachmittag fährst du nur Rad, heute gehst du nicht auf Ski, weil das überfordert dich. Sag ich immer, ach, dann bin ich erst sauer und denkst so, ja, ich will aber eigentlich Ski laufen, ich will das lernen. Und dann denke ich, ja, es ist aber eigentlich schon vernünftig, auch mal einfach was anderes zu machen zwischendurch. Ich glaube, die größte Hürde oder am meisten stört es mich eigentlich, wenn ich halt andere Sachen mache. Also wenn ich zum Beispiel auf mal Geburtstagen bin oder halt abends essen gehe in einem Restaurant, wo es halt super laut ist, was mich halt super stresst, weil es einfach zu, also ich bin dann komplett reizüberflutet. Und da nervt es mich halt eher, wenn ich halt diese Sachen halt nicht mehr hinkriege, die halt so mit dem Sozialleben viel zu tun haben, weil das mich einfach viel mehr anstrengt als das, was ich gerade mache. Weil das, was ich gerade mache, mache ich halt irgendwie, ist ja eigentlich das, was ich früher auch gemacht habe.
So, ja, ist quasi der
Alltag. Kann schwer beschreiben, aber genau, das sind halt dann die Situationen, wo man mit Menschen zusammen ist, die halt nicht wissen, was mit mir ist. Und da hat man ja auch nicht immer Lust, sich zu erklären. Weil man will nicht immer darüber reden.
Ja, das kann ich verstehen. Ich bin sehr dankbar, dass du heute mit uns darüber sprichst. Du bist dann im paralympischen Sport gelandet. Wie das denn?
Ja, das war auch, also mir war super langweilig irgendwann, als ich zu Hause war. Ich habe ja 8 Monate nicht gearbeitet und wir hatten dann meinen Bruder in der Schweiz besucht. Da saß ich im Auto mit meinen Eltern und hatte einfach 8 Stunden Zeit, mir Gedanken zu machen über alles. Und da kam ein Bericht über die Paralympischen Winterspiele, März 2022. Und dann dachte ich so, ach Mensch, Paralympics, ja, die haben ja alle irgendeine Einschränkung. Ich hatte gar keinen Bezug zu Parasport. Also ich wusste gar nichts darüber, wirklich. Und dann habe ich einfach mal angefangen nachzuschauen, was man überhaupt für Einschränkungen braucht. Weil ich halt auch immer dachte, na, man muss ja mindestens im Rollstuhl sitzen oder irgendwie eine Amputation haben oder blind sein. Und dann dachte ich, okay, ich habe eine Seheinschränkung. Da war dann aber relativ schnell klar, dass ich noch zu viel sehe. Also ich bin fast B3, also fast klassifizierbar über meine Seheinschränkung, aber halt dann irgendwie doch nicht. Das ist mir auch doof. Und da habe ich aber auch festgestellt, dass ich halt, gerade wenn ich Sport mache, also ich kann mich mit links einfach nicht so schnell bewegen wie mit rechts. Es ist halt nicht gleich einfach. Also das, beide Seiten gleich anzusteuern, fällt mir super schwierig. Dadurch, dass ich halt einfach viel weniger Wahrnehmung in der linken Seite habe. Und ich verkrampfte dann halt sehr schnell. Ich konnte, da war ich einmal rudern, dann konnte ich gar nicht mehr abdrehen, weil mein linker Arm einfach so fest war, weil ich das gar nicht mehr angesteuert bekommen habe. Und dann dachte ich, ja gut, aber vielleicht ist es ja auch eine Einschränkung. Und dann haben wir uns auch also hingesetzt und dann bin ich auch darüber klassifiziert worden. Und diese Idee ist aber halt eigentlich wirklich aus der Langeweile entstanden, dass ich einfach dachte, boah, das war früher so schön bei den Olympischen Spielen. Dann will ich jetzt, irgendwas Positives aus diesem Scheiß hier machen. Dann will ich jetzt in den Paralympischen Spielen. Ich will das einfach mal erleben. Und dann nach Paris höre ich wieder auf.
Ja, Kinder sollen sich ja auch langweilen, damit da kreative Ideen
raus
entstehen.
Das ist so. Und wenn man 8 Monate nicht arbeitet, dann hat man sehr viel Langeweile.
Ja. Würdest du sagen, der Parasport war aber auch ein Mittel, um deinen Schlaganfall zu verarbeiten, also die Erlebnisse zu verarbeiten und auch, klar, körperlich sowieso, du bist topfit, du arbeitest an deinem Körper, du bist gesund,
ja.
Aber auch kopfmäßig?
Ja, ich glaube, dieses Ganze damit auseinandersetzen, das ist ja auch wie eine Psychotherapie. Also was wir jetzt hier gerade machen, einfach so drüber reden, ist ja für mich eine unbezahlte Psychotherapie. Also es ist schon so mal, man kriegt dann Fragen gestellt und dann denkt man drüber nach und dann denkt man natürlich auch in der Zeit, die man nichts zu tun hat, mal drüber nach, warum, was, wie passiert ist und dann denke ich immer, also ich komme eigentlich immer zu dem Schluss, dass es mir eigentlich ziemlich gut geht und dass ich eigentlich sehr dankbar bin für das Leben, was ich auch gerade habe. Das ist zum Glück immer so das Ende meiner Gedanken, aber natürlich auch einfach wieder viel unter Menschen zu sein und auch mal Dinge zu machen, auf die man keine Lust hat oder die einen vielleicht überfordert oder in Situationen zu sein, in denen man nicht entfliehen kann. Also ich kann schlecht vor dem WM-Finale sagen, boah, jetzt geht's mir heute aber nicht gut, weil ich den ganz alleine rudern, dann muss ich da durch. Und das sind ja auch so Dinge, die man einfach lernt und die einen irgendwie weiterbringen. Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist wirklich einfach zu Hause zu bleiben und nichts zu machen. Und in der Ergotherapie mache ich nichts anderes als das, was ich in meinem Alltag mache.
Also sich selber eben auch Ziele fordern, setzen, ja. Fordern, Sachen
nicht so
machen,
viel.
Die genau, aber Sachen, die wirklich einem auch Spaß machen, damit man ein bisschen wegkommt von diesem Therapeutischen und trotzdem sich also weiterbringen kann.
Lernen mit Spaß. Leistungssport.
Sehr gut. Könnte ein Werbeslogan sein.
Ja.
Im Parasport, du hast es gerade angesprochen, gibt es so Klassifizierungen.
Ja.
War für mich immer schon spooky. Erstens habe ich es nicht verstanden, warum der oder die, ihr hattet, glaube ich, eine dabei, die keinen ganz ausgebildeten Arm hatte bei euch im Skilanglauf.
Ja.
Und die war aber mit euch da unterwegs. Und ich sehen kann man vieles sowieso nicht von diesen Klassifizierungen. Wie läuft das ab?
Also es gibt erstmal... Also es gibt mehrere Gründe, also einmal eine Seheinschränkung, eine körperliche Einschränkung und eine geistige Einschränkung, wobei die geistigen nicht bei den Paralympischen Spielen sind. Klar, Höreinschädigungen, das sind ja die Deaflympics dann. Aber bei den Paralympischen Spielen gibt es Seheingeschränkte und körperlich Eingeschränkte. Und das sind erstmal zwei verschiedene Kategorien. Ich glaube, nur im Rudern machen wir zusammen Sport. Da muss man halt gucken, was habe ich für eine Einschränkung. Also bei Sehen ist es, würde ich jetzt mal von außen betrachtet sagen, relativ einfach. Also entweder man sieht schlecht oder man sieht wenig.
Ja.
Ich habe wenig gesehen, aber halt trotzdem zu viel, deswegen war ich da raus. Wenn man schlecht sieht, kann man das ja in Prozent messen und dann ist man halt in einer von diesen drei Stufen. Bei den körperlich Eingeschränkten ist es ein bisschen schwieriger. Es muss eine Einschränkung sein, die mindestens 6 Monate andauert und eigentlich auch für immer ist, also die fest ist. Und dann gibt es halt verschiedene Sachen. Also es gibt dann neurologische Erkrankungen, so wie bei mir. Es gibt halt fehlende Körper, also Arme oder Beine. Mhm. Dann erhöhter Muskeltonus oder was gibt's noch? Also es gibt irgendwie alles Mögliche, was einen in dieser Sportart einschränkt, kann man klassifizieren lassen eigentlich.
Und wie wird das getestet? Macht ihr dann Bewegungstests?
Genau, also man braucht natürlich ein ärztliches Gutachten. Also ich kann nicht einfach hingehen und sagen, hey, ich kann meinen kleinen Finger nicht bewegen. Das könnten ja viele sagen.
Mhm.
Ich war halt beim Neurologen, der hat mich einmal komplett untersucht und auch alles so aufgeschrieben und auch so ein Gutachten geschrieben, warum ich jetzt im Rudern benachteiligt bin. Also gerade bei mir, weil mir ja nichts fehlt, war das super wichtig, dass halt ein Neurologe nochmal sagt, hey, wenn die hier so 10-mal die rechte Hand und 10-mal die linke Hand, dann geht das links halt viel langsamer. Das sieht man natürlich nicht, wenn ich sitze, aber das ist halt ein Fakt. Und wenn ich das, also dann geht man zu dieser Untersuchung und da wird man auch nochmal untersucht auf Koordination, auf Kraft. Und natürlich, das muss man auch sagen, kann ich da einfach so tun, als könnte ich meine linke Hand nicht bewegen. Aber es wurde ja vorher vom Neurologen auch bestätigt und auch in so Nerventests ja auch bestätigt, dass da die Nervenleitgeschwindigkeit einfach verlangsamt ist. Und dann wird man nochmal untersucht und da gibt es dann Punkte und dann guckt man halt, wie viele Punkte man hat und dann wird man in die Kategorie einsortiert.
Und ist das Training dann ganz anders, als du es vorher hattest oder ist das eigentlich dasselbe, nur ein bisschen mit Rücksicht auf das Handicap?
Es ist halt anders, weil ich jetzt nicht Vollzeit-Sportlerin bin, so wie ich früher eigentlich nur gerudert bin und 3-mal am Tag trainiert habe. Ich bin jetzt Sportlerin, Ärztin und verdiene mein Geld auch noch mit Aktivitäten außer Arbeiten oder außer Ärztin sein und Sport. Und das ist halt so eigentlich der Unterschied, dass ich halt einfach älter bin und dass ich vielleicht auch gar nicht mehr 3-mal am Tag trainieren kann, weil mein Körper das gar nicht hergibt. Also ich merke jetzt schon, so die Regeneration ist wichtiger als früher.
Es geht übrigens allen älteren Menschen so, nicht nur denen mit Handicap.
Danke. Aber es ist schon so, also immer wenn was kaputt geht an mir, ist es links. Und ich denke mal, das kann ja kein Zufall sein. Mhm. Aber links ist halt meine kaputte Seite einfach. Und wirklich, also sei es irgendwie eine Rippe oder ein Fuß oder alles, es ist immer links. Und es scheint irgendwas auch mit einem zu machen, so ein Schlaganfall anscheinend. Man muss halt einfach mehr Rücksicht nehmen. Aber das Training an sich ist gleich, weil die Ruderbewegung soll am Ende auch aussehen wie bei einem olympischen Athleten.
Wir haben eine weitere Rubrik, die heißt der Audiobeweis. Du bist also wieder ins Ruderboot gestiegen und hast da wirklich zauberhafte Menschen kennengelernt, wie ich feststellen durfte. Und einer von denen, mit denen du oft zu tun hast und heute noch zu tun haben wirst, hat uns eine kleine Nachricht für dich geschickt.
Audiobeweis.
Hey Katrin, hier ist dein Zweierpartner. Ich erinnere mich gerne an den WM-Vorlauf aus dem letzten Jahr. Da lagen wir bei der Streckenhälfte schon echt weit vorne und du fragst, wo? Willst wissen, wo wir im Feld liegen? Und ich hingegen verstehe hoch und denke mir nur, alles klar, dann auch weiter hoch mit der Schlagzahl und weiter wegfahren. Eigentlich völlig unnötig in dem Moment, muss man sagen, aber irgendwie hat es mich auch nicht so richtig gewundert. Ich wusste einfach, du willst noch mehr Abstand zu den Gegnern rausholen. Und genau das zeichnet dich aus. Diese extreme Willensstärke und dein Ehrgeiz. Und das ist genau der Punkt, wo du für mich zum Vorbild wirst und ich viel von dir lernen kann. Vielen Dank dafür. Naja, und ansonsten kriegen wir das mit den Kommandos auch noch hin. Ich freue mich auf die gemeinsame Saison mit dir und liebe Grüße.
Ja, mega. Das war so lustig. Also erstmal vielen Dank, Valentin. Ich freue mich auch auf die Saison. Ich glaube, dass wir dieses Jahr richtig schnell sein werden. Ich habe das im Gefühl, weil wir beide einfach unfassbar fit sind. Aber das war so eine, also wirklich so eine klassische Situation. Wir lagen, also wir hatten alle Gegner auf links, also auf Steuerbord, sodass ich die halt gar nicht gesehen habe. Und die Franzosen waren wirklich 4 Bahnen weiter, die waren wirklich ganz weit weg aus, gar nicht mehr in meinem Sichtfeld. Und Valentin macht halt die Ansagen, weil er hinter mir sitzt. Und wenn er was sagt, ich verstehe das. Wenn ich was sage, das versteht er gar nicht, weil wir ja in die andere Richtung rudern. Und ich frage halt, also er sagt mir nach 500 Metern, wir sind eine Länge vor Frankreich. Da ist okay, alles easy, wir haben ja noch Zeit, fahren wir noch ein bisschen weg nachher. Und dann dachte ich, da kommt nochmal eine Ansage. Und dann hat er aber nichts mehr gesagt und ich wollte irgendwann wissen, wo wir sind und sag halt, wo. Und er versteht, hoch. Und dann geht er, also dann macht er Druck von hinten und geht hoch. Und ich denke so, scheiße, wenn er hoch geht, dann muss Frankreich ja immer noch an uns dran sein. Und wenn Frankreich noch an uns dran ist, das ist schlecht. Und dann dachte ich, okay, dann gehe ich halt auch hoch. Und er denkt sich so, warum geht sie hoch? Also irgendwie so, warum oder warum will sie hochgehen? Wir sind doch weit vor Frankreich. Und ich sehe das im Video nach dem Rennen. Wir waren 16 Sekunden vor Frankreich.
Eine Welt im
Rudern,
kann man sagen.
Und er dachte sich so, ah klar, ja klar, will die weiter wegfahren. Und ich denke mir so, warum? Das war ein Vorlauf. Wir waren 16 Sekunden vor dem zweiten. Also wir hätten uns das einfach sparen können. Ja. Aber es war eine lustige Situation. Seitdem kriege ich alle 500 Meter angesagt, wo wir liegen.
Ihr wart super erfolgreich. Ihr seid zusammen Weltmeister geworden. Ich habe Bilder davon gesehen. Ihr saht so glücklich aus. Also du sahst so glücklich aus. War das so aus sportlicher Sicht dein Highlight?
Ja, also das ist, glaube ich, schon, also das Rennen war einfach krass, weil wir sind, also einmal sind wir Weltmeister geworden. Das war ja auch für mich und auch für Valentin der erste Titel in der offenen Klasse. Und auch wie wir Weltmeister geworden sind. Wir haben ja in keinem Rennen auch nur irgendwas anbrennen lassen. Wir sind jedes Rennen wirklich weit vorne weggerudert. Und dann auch im Finale mit 7 Sekunden zu gewinnen. Wir hätten da auch noch weiter wegfahren können, theoretisch. Aber es war dann auch das 5. Rennen für mich. Ich war auch ein bisschen, da war der Ofen irgendwann aus. Und das war einfach krass, auch wie wir da, fand ich so, ja, eigentlich muss ich sagen, wie wir da gefeiert worden sind. Von den Deutschen, auch von den anderen, von den Kommentatoren. Also die Kommentatoren haben uns nach dem Vorlauf schon undoubtedly auf in the middle of the podium gesetzt. Und das ist natürlich krass, wenn die Kommentatoren nach dem Vorlauf sagen, ja, die gewinnen auf jeden Fall. Und das war einfach so diese ganze WM. Ich bin auch in dem Monat Sportlerin des Monats bei World Rowing geworden. Das war einfach krass, was da abgegangen ist. Und das war schon so ein Highlight, würde ich sagen, in meiner Karriere. Ja.
Und wie geht's jetzt weiter? Ihr habt dieses Jahr, rudert ihr wieder zusammen? Ich glaube, ihr wollt euren Titel verteidigen. Das ist dann im August.
Genau.
Und dann Fernziel wirklich L.A.?
Ja, also es fehlt halt noch an dieser Medaille. Und also so, wie wir jetzt Weltmeister geworden sind und ich glaube, so wie wir da auch gerade Intuit sind, Valentin und ich, habe ich wenig Zweifel, dass wenn alles so verläuft, wie es verlaufen sollte, wenn jetzt sich niemand groß verletzt oder man weiß nie, was passiert, dass wir das auch schaffen können. Weil die anderen Nationen müssen ja auch erstmal an uns ranfahren. Und wir sind ja nicht nur Weltmeister geworden, weil niemand da war, sondern wir sind ja auch 8 Sekunden unter Weltbestzeit gerudert. Also wir waren auch gut. Und die Silbergold haben, sind sogar auch Weltbestzeit gefahren. Also wir hatten schon auch Gegner. Deswegen, natürlich ist das ein Ziel, weil es wäre jetzt irgendwie doof, jetzt aufzuhören. Und also mein Credo ist immer, ich möchte halt Spaß haben an dem, was ich mache. Und das habe ich gerade sehr viel. Deswegen wird es auf jeden Fall weitergehen. Und mein anderes Credo ist, ich möchte aufhören, wenn es am schönsten ist. Also ich denke dann, wenn es in L.A. klappt, dann sollte auch irgendwann mal gut sein. Dann habe ich noch andere Projekte.
Ja, man muss dazu sagen, du hast, ich glaube, Bronze bei den Paralympics in Paris um 0,06 ja. Sekunden oder so damals mit dem Mixed Vierer verpasst.
Ne? Ja, das und war hart.
Genau, und dann jetzt bei den Paralympics nochmal um einen 1,9, Wimpernschlag ja. genau, verpasst. Also eigentlich total doof, aber ja gut für uns, dass ja. es dann noch ein bisschen mit der Sportlerin Katrin Marchand auch weitergeht. Was würdest du sagen, ist eigentlich komplizierter, Skilanglauf oder Rudern?
Also für mich komplizierter ist Skilanglauf, weil also Rudern ist wirklich etwas, und das habe ich auch im Winter gemerkt, immer wenn ich mal ein paar Tage zu Hause war, dann war ich auch mal rudern. Das ist so eine Bewegung, da kann ich halt einfach abschalten. Da muss ich jetzt nicht groß drüber nachdenken, was ich mache. Natürlich, wenn ich mich jetzt technisch verbessern möchte, dann muss ich mich auch konzentrieren, aber da kann ich auch mal ein paar Schläge abschalten. Und im Skilanglauf muss ich halt immer nachdenken, weil es ja auch immer irgendwas ändert. Dann muss man hoch, dann muss man runter, dann muss man rechts, links. Abfahrten sind sowieso nicht so einfach, finde ich. Und dann auch generell die Technik überhaupt zu lernen. Also es ist ja nicht so, dass man, also ich habe ja wirklich bei null angefangen. Ich wusste am Anfang nicht, ob der rechte und der linke Ski unterschiedlich ist. Mhm. Das war das, womit ich angefangen habe. Und dann dahin zu kommen, dass man an Kleinheiten, an Details arbeitet, das war ja ein also himmelweiter Weg. Wenn ich Videos sehe, wie ich da angefangen habe, dann dachte ich mir so, oh mein Gott.
Ich habe auch Videos gesehen.
Ja, also
ja, ja, und mir wird's genauso gehen. Das ist ja, wenn man das erste Mal auf diesen dünnen Latten steht und vor allen Dingen, wenn man diese Berge runterfährt, da habe ich Angst. Also
ja.
Hast du da auch Angst
ja. vor? Wenn, ja. Also am Ende ging's, wobei die Abfahrt in Val di Fiemme, die war schon echt hart. Ja. Also die Sprintabfahrt, die war wirklich unfassbar schnell und dann halt eine Rechtskurve.
Das ist da, wo die Olympischen Spiele waren, genau in Val
di genau, ja.
Val di Fiemme.
Die war einfach krass und es ist immer noch so, dass Abfahrten so das ist, was ich am wenigsten gut kann. Was einfach daran liegt, dass ich ja nie auf Skiern stand. Also ich habe einmal mit meinen Eltern einen Skiurlaub gemacht, da war ich 10. Ich war dreimal im Skilanglauf-Trainingslager, das war aber nur hier sind die Ski und dann suchen wir uns eine Strecke aus, wo es nur gerade geht, so ungefähr. Also ich habe das ja nie gelernt, ich habe dieses Intuitive halt gar nicht. Und wenn ich das so drüber nachdenke, denke ich mir halt einfach ziemlich krass, dass ich Vierte geworden bin. Also
ja,
heftig.
Absolut.
Und dann denke ich mir, okay, es ist vielleicht auch gut, dass ich keine Medaille geholt habe. Ich musste das ja schönreden, weil dieser Spannungsbogen immer noch aufgebaut ist.
Also das heißt, du möchtest weitermachen nächsten Winter?
Also ja, also wir müssen da noch drüber reden. Nein. Also wir machen ja eine Mannschaftssportart im Rudern, deswegen kann ich da auch keine Alleingänge machen und möchte ich auch nicht. Ich glaube, dass es auch alleine als Training nicht verkehrt ist. Also ich habe mich auch diesen Winter ohne einmal oder mit 5-mal Rudern unfassbar viel verbessert auf dem Ruderergometer. Also wirklich ohne spezifisch trainiert zu haben, bin ich viel stärker geworden. Und das kann man nicht von der Hand weisen. Deswegen denke ich, dass auch Skilanglauf ein gutes Training ist. Und ich würde es auch gerne weitermachen, weil es einfach Spaß macht und weil es mich auch mal anders fordert. Es wird natürlich jetzt nicht so viel sein wie letztes Jahr, weil letztes Jahr war es ja, also es muss, ich muss ja schon auch mehr rudern, aber da wird sich ein Weg finden.
Ich habe gehört, LA 2028 und dann irgendwo, Conny hat es glaube ich auch, hat es auch angesprochen, du bist Fan von Let's Dance,
ja.
der Tanzsendung, die morgen bei RTL läuft, in dieser Show. Tanzt immer ein Promi mit einer Profitänzerin oder umgekehrt ein weiblicher Promi mit einem Profitänzer und die werden im Nachgang dann bewertet. Und in unserer letzten Folge hat meine Kollegin Freddy Schürheck mit Isabel Edwardson gesprochen, die du ja vielleicht dann auch kennst, weil das eine Profitänzerin ist, die sehr oft, also die schon in der Jury saß bei Let's Dance und da auch als Profitänzerin dabei war. Und die hat folgende Frage an dich mitgebracht.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Also erstens Skilanglauf, Respekt, ich liebe es, ich würde das auch so gerne können. Wie wäre oder wie glaubst du, die Herausforderung für dich wäre, einen Sport wirklich drinnen zu machen und die so mit Musik und Kunst zu tun hat, wie zum Beispiel Tanzen, wie zum Beispiel Let's Dance. Wäre das so ein Riesensprung, weil es so relativ entfernt ist vom die Draußensportarten? Oder sagst du, das könnte vielleicht sogar toll für dich sein, weil du so eine gute Koordination hast.
Wow, also richtig cool, dass ihr die gefragt habt. Also ich mag Herausforderungen. Ich glaube, das habe ich gezeigt, dass ich auch bereit bin, etwas zu lernen, was ich noch gar nicht kann. Ich kann gar nicht tanzen. Also wirklich, alle fragen mich immer und ich sage, ich kann das nicht, aber ich lerne es ja dann. Und deswegen möchte ich das machen, weil ich einfach Bock drauf habe, tanzen zu lernen. Und ich habe auch gezeigt, dass ich auch lernfähig bin. Also ich glaube, ich schaffe es auch, tanzen zu lernen. Natürlich jetzt nicht so professionell, wie die das dort alle können, aber ich bin eigentlich ein koordinatives Wrack, was auch ein bisschen mit meinem Schlaganfall zu tun hat, dass ich halt so Bewegungsabläufe gar nicht so gut lernen kann eigentlich. Aber ich bin sehr ehrgeizig und hätte da richtig Bock drauf, weil ich einfach Tanzen super schön finde und ich würde es gerne können. Ich mag Musik, ich war auch 12 Jahre in der Musikschule sogar. Also ich bin auch, also Rhythmus geht. Den Rest kann man lernen. Und ich habe da richtig Bock drauf. Also ich warte immer noch darauf, dass RTL mich fragt.
Also hier nochmal der Aufruf,
ja,
an RTL, meldet euch. Es ist ein Langzeitprojekt. Stimmt es eigentlich, das habe ich irgendwo gelesen, dass du dein Handicap reduzieren könntest, wenn du gezielt das trainieren würdest?
Weiß ich nicht, ich mache es ja nicht. Aber also klar, also man könnte schon, ich könnte viel mehr machen. Andererseits ist natürlich das, was ich mache, auch schon Reha. Also es trainiert mich ja auch. Das Gehirn ist halt sehr lernfähig. Ja, also das hört sich halt immer doof an, ne? Aber ich mache halt Parasport, also brauche ich auch eine Einschränkung. Und ich habe ja eine neurologische Einschränkung und mir fehlt ja nicht ein Arm, ein Arm würde nicht nachwachsen, aber im Gehirn kann halt viel passieren. Und wenn jetzt jemand sagen würde, Katrin, so, ich glaube, dass du gar nicht mehr eingeschränkt bist, dann wäre ich schon sehr traurig, muss ich sagen, weil dann ja mein ganzes Leben eigentlich zusammenfallen würde. Das, was ich gerade mache, Parasport, wäre dann nicht mehr und dann wäre es schon doof. Deswegen lege ich es jetzt nicht drauf an, nochmal irgendwie neuroathletisches Training zu machen oder nochmal mehr in eine Ergotherapie oder Reha zu gehen. Ich glaube, es ist aber auch so ein Gedanke, den ich einfach habe, weil ich halt ja auch denke, boah, man sieht mir das gar nicht an. Und ich auch mal die Angst habe, dass da irgendwer nochmal sagt, boah, Katrin, da ist gar nichts. Nur weil ich halt gut rudere, ich mache das seit 20 Jahren. Und jemand, der ein Auge dafür hat, der sieht auch, dass da nicht alles in Ordnung ist. Wir sind ja gar kein Endspurt gefahren auf der WM. Das hatte ja auch Gründe, weil ich das einfach auch koordinativ gar nicht mehr so gut hinkriege. Oder auch im Skilanglauf, ich stehe da nur auf dem rechten Bein, mein linker Ski geht die ganze Zeit weg, weil ich halt gar nicht in der Mitte stehe. Ich kippe die ganze Zeit nach rechts, wenn ich berghoch laufe. Das sind alles so Sachen, die sieht man vielleicht gar nicht als Laie, aber wenn man weiß, was mein Problem ist, dann sieht man das schon sehr gut, dass da nicht alles in Ordnung ist. Und ich habe einfach, glaube ich, Angst, dass ich halt irgendwann rausfalle, weil das mir so oft gesagt wird. Das ist totaler Schwachsinn. Ich habe das auf dem Papier, ich habe links weniger Gefühl als rechts. Ich habe eine Bradydiadochokinese, ich kann mich links nicht so schnell
eine
bewegen.
Was? Okay.
Ja, ich habe letztens nochmal gesehen im Brief. Also die Einschränkungen sind ja auf dem Papier auch da. Aber weil ich halt relativ gut damit umgehen kann, denke ich halt immer, nicht zu viel.
Ja, weil es unfair. Also es
genau,
klingt
weil
so nach
Leute
unfair,
denken,
ne?
Das ist unfair. Ja, und dann ja. War ich jetzt auch noch so in kurzer Zeit so erfolgreich. Dann denkt man so, ja, naja, aber wenn sie ja gar nichts hat, dann ist ja klar, dass sie so schnell ist. Ist ja Schwachsinn.
Ich glaube, die meisten denken gar nicht so.
Ja,
ich glaube,
ist halt
die meisten
Kopf
gönnen es dir von
so,
Herzen und, ja. Und freuen sich, dass jemand mit so einem Handicap sich so daraus gekämpft hat, ja. Und so tolle Erfolge erringt. Das ist ja.
Ich mache es halt auch gerne irgendwie, ne? Und also es wird auch noch weitergehen. Es ist wirklich nur in meinem Kopf diese Bremse da irgendwie, glaube ich.
Wir haben tatsächlich in der nächsten Folge wieder eine tolle Gesprächspartnerin. Aber was ganz anderes diesmal. Wir sprechen mit Alina Dalaslan. Sie ist MMA-Kämpferin, also das steht für Mixed Martial Arts. Seit letztem Jahr Profikämpferin, super erfolgreich. Das Mixed Martial Arts ist eine Vollkontakt-Kampfsportart. Also was ganz anderes als Rudern und Skilanglauf. Alina ist 25, kommt aus Süddeutschland und was würdest du gerne von ihr wissen?
Also ich frage mich, wenn man so eine Sportart macht, die ja wahrscheinlich von Männern eigentlich dominiert ist oder die auch als sehr männlich angesehen wird, wie das ist im Privatleben, sich dann als Frau durchzusetzen, weil es ja häufig eventuell, so stelle ich mir das vor, so ist, dass man dann auch im Privatleben sehr schnell so als sehr starke Person wahrgenommen wird und ich glaube, dass jeder ja auch hinter dieser starken Fassade, die du wahrscheinlich hast, ja auch eine ganz andere Person noch ist. Und das interessiert mich, wenn man so im Privatleben damit umgeht.
Schöne Frage. Danke dafür. Welche Botschaft ist dir besonders wichtig?
Ich finde es halt einfach super wichtig, dass man irgendwas findet in seinem Leben, was einem viel Spaß macht, wo man eigentlich gar nicht das Gefühl hat, dass man jeden Tag zur Arbeit geht. Ich weiß, es ist etwas, was man schon super oft gehört, aber es ist halt wirklich so, das habe ich halt auch gemerkt, ich habe früher 50 Stunden die Woche gearbeitet und es war, glaube ich, einfach nicht das, was für mich vorgesehen war. Und dann hatte ich halt den Schlaganfall und jetzt arbeite ich 5 Tage im Monat, was auch natürlich Luxus ist durch die Versicherung, die ich kriege. Aber einfach wirklich die Dinge, die man macht, mit Leidenschaft zu machen, weil ich glaube, dann kann man so ein so schönes Leben haben und auch für sich erfolgreich sein. Und das wünsche ich einfach jedem, dass man etwas hat, wofür man brennt und wo andere auch sagen, boah, das ist so geil, dass du das machst.
Bei dir war das, glaube ich, der Sport, oder?
Ja, ich glaube auch. Ich bin nicht ganz sicher, ich müsste nochmal drüber nachdenken, aber ich glaube, das macht mir Spaß.
Bei uns ist es so, dass die letzten Worte in diesem Podcast immer unserer Gastgeberin gehören, also diesmal dir. Und ich würde dich bitten, folgenden Satz zu vervollständigen. Ohne Sport wäre mein Leben?
Auf jeden Fall nicht das Leben, was es ist und wahrscheinlich auch sehr langweilig. Oder ich würde eine andere Sache finden, die mir viel Spaß macht.
Sportschau F.
Podcast von WDR 5.
Gefällt euch unser Podcast? Dann abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung da. Wenn ihr Wünsche habt, wen wir besuchen sollen oder auch andere Anregungen, Fragen, schreibt uns über sportschauf@sportschau.de oder über unseren Instagram-Account sportschauf. Und ich möchte euch unbedingt noch die TV-Doku Neustart nach Schlaganfall ans Herz legen, die es in der ARD-Mediathek gibt, über Katrin Marchand. Meine Kollegin Juliane Möcklinghoff vom NDR hat sie monatelang begleitet, beim Rudern, bei ihren Anfängen beim Skilanglauf. Entstanden ist ein sehr sehenswertes Porträt, mit dem übrigens auch Katrin Marchand selbst glücklich ist. Schaut gerne rein, heißt Neustart nach Schlaganfall in der ARD-Mediathek.